dauert nicht mehr lang. Freudig, es ist bald soweit. Und dann kam das große La-la-la-na-na, na-na-na-na-na. Und es ist ja so ein bisschen so ein Schunkellied und es nimmt uns ja so sehr mit hinein in diese Zeit, die ab heute startet. Und ihr habt es da draußen gesehen, es glitzert und glänzt und die Kerzen sind an und es ist alles so schön und alles so schön. Und ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist, ob da auch alles so schön und alles so schön. Also gut ist ja zumindest mal für die, die seit September versteckt den Spekulatius kaufen mussten und die Dominosteine. Also zumindest mal für die ist das ja super, weil jetzt dürft ihr euch outen. Ich habe nämlich noch nie jemand erlebt, der tatsächlich bekennt, ich kaufe es schon im September. Aber es ist ja irgendwie marktwirtschaftlich nicht logisch, dass wenn das Zeug angeboten wird, dass dann nicht umgekehrt jemand da ist, der es kauft. Also es macht ja irgendwie marktwirtschaftlich keinen Sinn. Aber jetzt gilt es, ihr dürft ganz offiziell das ganze Zeug kaufen und essen und tun. Und ihr merkt schon, irgendwie klingt das so ein bisschen ironisch und genauso meine ich es auch. Im September vor 2 Jahren, mancher von euch weiß, es ist mein Papa verstorben. Und das ist ein Schlag für mich gewesen, der auch heute noch wehtun kann. Meistens dann, wenn man es nicht vermutet. Viele von euch kennen sicherlich dieses komische, irritierende und schwere Gefühl der Trauer. Die hat man ja irgendwie nie so richtig im Griff. Und mir ist vor 2 Jahren in dem Zusammenhang etwas passiert. Nämlich, dass mich dieses ganze Taralala, Taralalada irgendwie abgehängt hat. Ich habe dieses ganze Adventsgedöns, ich will es jetzt sehr provokant zugespitzt formulieren, dieses ganze Too Much, diese viele, viele Lichter, diese unglaubliche Helligkeit, diese furchtbare Harmonie, dieser Engelsgedöns, ich habe gemerkt, das berührt mich überhaupt nicht, das lässt mich ganz arg allein. Und ich hatte auch letztes Jahr nicht gewusst, wie soll ich denn da wieder reinfinden? Wie soll ich denn da wieder reinfinden in meinen Adventskranz? In meine Dekoration, in meine Lichter? Wie soll das denn gehen? Und ich möchte das heute mit euch so ein bisschen in den Blick nehmen, wie das denn ist, wie wir denn diese Helligkeit und diese Hoffnung, wie wir die transportiert kriegen. Und ich bin ganz arg dankbar, dass ich letzte Woche bei euch sein durfte. Ich weiß nicht, wer von euch letzte Woche da war, ein paar Gesichter weiß ich, die waren da. Letzte Woche hatten wir ja diesen Totensonntag, wir hatten ja diesen Ewigkeitssonntag. Und ich bin ganz, ganz dankbar, dass ich tatsächlich das erste Mal begriffen habe, wie arg diese beiden Sonntage zusammenhängen. Dass es eben nicht so ist, dass wir jetzt diesen Ewigkeitssonntag jetzt in die liturgische Schublade packen müssen und den erst nächstes Jahr wieder rausholen und ab jetzt uns nur noch freuen. Ich bin ganz dankbar, seit letzte Woche begriffen zu haben, dass das irgendwie so eine große Einheit ist. Und manches von dem, was ich heute sage, werdet ihr noch irgendwie von letzter Woche irgendwie euch bekannt vorkommen und denken, das hat sie doch schon mal gesagt, weil ich es tatsächlich als Einheit begreife. Jetzt aber zunächst einmal, jetzt bräuchte ich die erste Folie, vielen Dank. Jetzt aber zunächst einmal zu unseren Vorstellungen von Advent und von dem, was wir damit so verknüpfen. Unsere Vorstellungen von Advent sind so sehr barock. Da ist diese Maria und ich weiß nicht, wer von euch direkt nach der Geburt so aussah. Du nicht? Jetzt komm gleich zum Josef. Also damit geht es ja schon mal los mit dieser so unglaublich überzogenen, romantisierenden Vorstellung. Ich glaube nicht, dass einer von uns die Locken so toll gedreht hatte hinterher. Und ich glaube nicht, dass einer von euch in so einem furchtbar unglaublich wunderschönen, samtwallenen Etwas da neben seinem Baby kniete und die Herrlichkeit auf Erden in dem Moment so empfunden hat. Also man empfindet ja da schon viel, aber so. Dann geht es weiter mit diesem Baby und mit dem, wie es da so liegt. Also man muss sich das vorstellen, ich gehe da gleich näher drauf ein, das ist die Darstellung eines Stalles. Ich weiß, dass ihr ja alle aus der Stadt kommt. Wir zwei kommen aus Karlsberg, da weiß man doch, was ein Stall ist. So sind die nicht, oder? Und so riechen die auch nicht. Man riecht ja förmlich, wie dieses Bild riecht, oder? Also so ein bisschen nach Tannenduft, oder? Riecht das Bild? So ein bisschen nach vielleicht Lavendel, ich weiß es nicht, Rosenduft, weiß ich nicht. Aber es riecht nicht nach Stall, oder? So, dann können wir jetzt zu Uwe und zu dem Josef. Der ist ja, also wir haben jetzt hoffentlich keine Kunstgeschichtler unter uns, die würden jetzt die Krise kriegen. Aber ich finde jetzt auf den ersten Blick, sein Blick schweift so ein bisschen in die Ferne. Ne? Er ist irgendwie so ein bisschen, er lehnt sich so ein bisschen an, aber irgendwie ist auch er so sehr einverstanden mit dem Ganzen und es scheint ihm ganz gut zu gehen. Die Hirten und all sowas und auch der Ochse ist ja Wahnsinn, ne? Was der für tolle Hörner hat, oder? Also das ist Advent pur, da ist nämlich alles irgendwie stimmig, selbst die Hörner der Ochsen sind symmetrisch. Gut, und da unten, das ist dann wohl der Proviant, denke ich, der Hirten. Die haben das da so abgelegt. Also es ist einfach ein unglaublich harmonisches, stimmiges Bild, man sieht es auch an dem Hintergrund. Und es ist ein, also und ich habe gemerkt, es ist für mich ein Teil dessen, warum ich gemerkt habe, das hier, das ist so sehr Teil unserer Adventskultur, ob man jetzt barock mag oder nicht, es ist so sehr Teil unserer Adventskultur, dass man da erstmal mitkommen muss. Tarallala, tarallala, und freut euch und der Advent ist da. Es ist so sehr Teil unserer Kultur, dass eine ganz große Abspaltung bedeuten kann. Und dazu möchte ich mir mit euch den biblischen Befund tatsächlich mal ein bisschen näher anschauen. Es geht ja los mit dieser Schwangerschaft. Also ich habe ein großes Verständnis dafür, dass wenn, wie in Marias Falle, ein Engel erscheint und ganz deutlich spricht, horch mal, ich habe dich auserwählt und du darfst Teil des großen Planes Gottes sein. Ich habe ein großes Verständnis dafür, dass dann die Antwort sein kann, ja, ich will. Das glaube ich ganz arg. Ich bin mir aber auch sicher, dass Maria in diesen Wochen danach manch Zweifel befallen hat. Wie wird es denn werden? Was sagt denn die Gesellschaft? Wie soll das denn sein? Wie wird denn das funktionieren? Und die Geburt selbst, so war das garantiert nicht. Und es ist für mich heute noch ein Rätsel, warum Gott nicht wenigstens für ein ordentliches Hotel gesorgt hat. Wieso musste das denn genau so kommen? Hätten die nicht schon früher irgendwie da nach Nazareth reisen können? Also selbst heute in unserer hochentwickelten Medizin weiß jeder, kurz vor der Geburt reist man nicht mehr so mordsmäßig. Und die waren da auf dem Esel unterwegs. Und eigentlich hatte ich euch vor, von einem meiner Lieblingskomponisten, John Rutter, da jetzt dieser Donkey Carol euch einzuspielen. Ich weiß nicht, wer von euch den Donkey Carol kennt. Ist total entzückend, ja? Also es ist dieser Donkey, dieser Esel, der da so als Eselchen da über die holprige Straße holpert. Und auch das ist so unglaublich romantisch. Ich denke nicht, dass das romantisch war. Und jeder, der sich zurückerinnern kann an die Zeiten kurz vor der Geburt seiner Kinder, der weiß, das wünscht man sich nicht, mit so einem Esel durch die Gegend reiten zu müssen. Und dann auch noch im Stall ein Kind kriegen zu müssen. Das war stickig, das war total unhygienisch, das war einfach nur eklig. Und wo diese sauberen Windeln herkamen, weiß ich auch nicht. Aber das ist auf jeden Fall nicht der biblische Befund. Der ist sehr real und der ist sehr schräg. Das ist einfach schräg. Dann war ja dieser Jesus auf der Welt und ratzfatz mussten sie irgendwie flüchten. Dann ist Jesus ja aufgewachsen und davon wissen wir nichts. Aber ich bin mir fast sicher, es mag jetzt keine Rolle spielen und trotzdem bin ich mir fast sicher, die Familie von Josef und Maria mit ihrem Jesus-Baby, die hatten ihre Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob Jesus brav seine Französisch-Vokabeln gelernt hat. Ich gehe davon aus, dass die mit ihm ihren gleichen Zoff hatten wie wir mit unseren. Ich gehe davon aus, dass die auch sagen mussten, Mensch Jesus, jetzt ist wieder Kursarbeitsphase, hock dich endlich ran und guck, dass du was hinkriegst. Und er gesagt hat, lass mich mal noch ein bisschen chillen, ist gerade so gemütlich am Kachelofen. Ich gehe davon aus, dass das sehr normal war und eben nicht barock und romantisch. Und die Bibel steigt dann mit ihrem Befund ein, als Jesus 12 Jahre alt war und dann in Jerusalem verloren gegangen ist. Einer von euch weiß, was ich meine. Da waren die da im Tempel und sind zurückgefahren und dachten, naja, der wird halt bei den Nachbarn mit dabei sein. Lange Rede, kurzer Sinn, dieser Jesus war einen Tag verschwunden und wo saß er? Er saß im Tempel und diskutierte dort mit den Pharisäern. Und ich glaube, dass es Maria wirklich, das ist ja eine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Kind für einen Tag verloren habt. Der David war mal im Aldi 3 Minuten weg, das hat mir schon gereicht. Also auch das zeigt, das mag vielleicht zwischendrin romantisch gewesen sein. Aber dieses Familienleben war ein sehr nüchternes. Und wenn man dann noch mal ein bisschen weitergeht und sich daran erinnert, dass es diese Geschichte gibt, in der Jesus da mit seinen ganzen Menschen unterwegs ist und predigt und Maria, seine Mama und die Geschwister vor der Tür stehen und zu einem der Jünger sagen, ruf den mal raus, der soll jetzt mal kommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Geschichte erinnert, dass Jesus ja da ganz barsch antwortet, Mutter? Wer ist meine Mutter? Keiner ist meiner Mutter. Ihr seid meine Mutter. Also, wisst ihr, von welchem Text ich spreche? Also, wer jetzt nicht weiß, der lässt es halt einfach an sich vorbeiflutschen. Auch dieser Text sagt ja ganz arg was davon aus, von dieser Not, die diese Mutter mit diesem Sohn hatte. Zu diesem Zeitpunkt war er nämlich schon mords angefochten. Zu diesem Zeitpunkt, wo diese Geschichte spielt, war es nämlich schon klar, der wird früher oder später verhaftet. Den ziehen die Machthaber aus dem Verkehr. Und diese Mutter wusste, wir müssen uns jetzt mal was einfallen lassen, wir müssen jetzt mal hier auf Familie machen, dass dieses Kind, dieser junge Mann irgendwie so ein bisschen eingefangen wird. Und Jesus lässt sich nicht einfangen, sondern geht stur seinen Weg weiter bis zum Kreuz. Das ist der biblische Befund. Und den fängt meines Erachtens Salvatore Dali sehr viel besser ein als dieser barocke Künstler. Bei Salvatore Dali können wir nämlich sehr wohl was davon sehen, dass dieses Baby nicht in Windeln gewickelt, entspannt, mit süßlichem Engelsgeruch, Engelsgesang und wahrscheinlich auch Geruch da in dem Stall liegt. Bei Dali können wir etwas sehen von dieser Zerrissenheit, von dieser Dunkelheit. Bei Dali können wir etwas davon sehen, dass man nicht so ganz weiß, wo oben und unten ist, dass da aus der Ewigkeit etwas in die Dunkelheit hineinkommt. Und wir können sehen, dass Josef und auch Maria nicht die glatten, geleckten und wohlriechenden Personen sind, die wir uns immer so vorstellen, sondern dass es da um ganz, ganz viel Dunkelheit, um ganz viel Zerrissenheit, um ganz viel Fragen geht. Und das passt zu diesem Ewigkeitssonntag. Das passt dazu, dass unser Denken, ich habe in der letzten Woche schon drauf eingegangen, unser lineares Denken, was irgendwie heute anfängt und morgen aufhört, das ist die falsche Richtung, heute anfängt und morgen aufhört, dass das uns an der Stelle einen Strich durch die Rechnung macht, wo wir merken, das passt nicht so richtig für uns. Wir können uns gefühlsmäßig von dieser letzten Woche des Ewigkeitssonntags irgendwie nicht emotional rüberretten in dieses Halleluja und freudig und lustig, lustig, tralala. Es passt, weil es zusammengehört. Dieser Ewigkeitssonntag, dieser Totensonntag und dieser erste Advent. Dazu habe ich uns folgenden Bibeltext rausgesucht. Es ist der Start des Johannesevangeliums und es ist das, wie Johannes das beschreibt, was da mit Jesu Kommen in die Welt passiert ist. Zuerst war das Wort. Und wir machen es uns jetzt leicht, immer wenn da Wort steht, Johannes ist ja so ein bisschen verklausuliert, immer wenn da Wort steht, setzen wir Jesus ein, dann versteht man das ein bisschen besser. Zuerst war Jesus. Ganz am Anfang war Jesus. Auf Gott ausgerichtet war Jesus. Und Gott selbst war Jesus. Das ist eine Predigt für sich. Lass es einfach so stehen. Am Anfang war Jesus da, zu Gott hingewandt. Durch ihn, Jesus, entstand das All und nichts in der ganzen Schöpfung entstand ohne ihn. In ihm das Leben. Und wenn die Bibel von Leben spricht, dann meint die Bibel damit kein physisches Lebenszeichen. Wenn die Bibel von Leben spricht, meint sie damit keinen Blutdruck von 120 zu 80 und einen Ruhepuls von 60 und einen ordentlichen Cholesterinwert. Wenn die Bibel von Leben spricht, spricht sie von Lebendigkeit. Und Lebendigkeit ist ganz was anderes als Leben, als Überleben. Und ich weiß nicht, an welcher Stelle du dich lebendig fühlst. Der Michi fühlt sich bestimmt lebendig, wenn er am Klavier sitzt, oder? Auch. Manch einer fühlt sich lebendig, wenn er in den Bergen ist. Manch einer fühlt sich lebendig, wenn er am Meer ist. Manch einer fühlt sich lebendig, wenn er mit einer leckeren Tasse Kaffee irgendwo sitzt. Und der andere fühlt sich lebendig, wenn er auf dem Fußballplatz ist. Keine Ahnung, wo du dich lebendig fühlst. Aber das ist damit gemeint. Damit ist gemeint, da wo du dich lebendig fühlst, das ist das Leben. Und das ist das, was der Text damit meint. Und das ist ganz was anderes wie unsere Dunkelheit. Das ist ganz was anderes wie das, wo wir uns abgegrenzt fühlen von diesem Advent. Und das ist auch ganz was anderes als eben dieser überfrachtete barocke Advent. Das da ist echt. Vers 4, in ihm das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschheit. Und das finde ich so ein unglaublich starkes und echtes und nachvollziehbares Beispiel, einen unglaublich realen Vergleich. Denn das ist doch genau das, wo diese Deckungslücke so unglaublich klafft. Einerseits in diesen vielen, vielen Lichtern, die überall sind, das würde mich ja mal interessieren, garantiert kann man das ja, hat das ja jemand ausgerechnet, um wie viel Prozent unser Energieverbrauch in Deutschland steigt mit diesem Advent, weiß da jemand eine Zahl? Wahrscheinlich wollen wir es gar nicht wissen, ne? Hauptsache immer irgendwie auf Natur und Umwelt, aber an Weihnachten lassen wir es krachen, also wie auch immer. Das ist das, wonach wir uns sehen, nach diesem Licht. Vielleicht ist es ja auch so, es ist jetzt philosophisch, dass wir aus dem Grund so viel Lichter anzünden, weil es in uns so dunkel ist. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist ja genau das, wo wir hängen, wo wir erstmal hin müssen von diesem Ewigkeitssonntag, von dieser Dunkelheit, die wir in uns tragen, von dieser Traurigkeit der Seele, von diesem Schmerz, von dieser Not. Und das ist das, was Jesus bringen will, das Licht in die Menschheit, zur Menschheit. Und zwar nicht so äußerlich, sondern in uns selbst will er dieses Licht anzünden und will uns wieder diese Lebendigkeit schenken. Und jetzt schon mal ein Hinweis auf nachher, wir haben nachher so einen Aktionsblock und wer mag, darf sich da ganz symbolisch da so ein Adventslicht mitnehmen, darf sich es vorne anzünden und darf das sich zu Hause wo auch immer hinstellen, um so ein bisschen symbolisch für sich zu haben, das ist das Wahre, er ist das wahre Licht und das machen wir von außen nicht. Vers 5, ja, in der Dunkelheit schien es auf, das Licht. Und die Dunkelheit konnte es nicht überwältigen. Und dieser Text ist ja für viele von uns so bekannt, dass ich glaube, dass uns gar nicht mal so richtig bewusst ist, was Johannes hier tatsächlich schreibt. Er schreibt nicht, und weil das Licht in die Welt gekommen ist, ist die Dunkelheit weg. Das schreibt er nicht. Er schreibt nicht, und weil das Licht in die Welt gekommen ist, ist die Dunkelheit überhaupt kein Problem für euch. Setzt euch entspannt hin, esst eure Dominosteine, lasst es krachen, freuet euch und lustig, tralala. Das steht da nicht. Da steht, die Dunkelheit konnte das Licht nicht überwältigen und ich finde die Begrifflichkeit überwältigen. Die hat irgendwie was Martialisches. Das ist irgendwie so Gladiator-mäßig oder so Herr der Ringe. Ich weiß jetzt nicht, wo ihr da so unterwegs seid. Aber das ist was höchst Kampf, da steckt ganz viel Kampf drin. Da steht nicht drin, dass das irgendwie so barock entspannt ist. Ich gehe gerade noch mal zurück. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich zurück. Das transportiert es meines Erachtens überhaupt gar nicht. Viel eher wird da was transportiert von diesem Überwältigen, von diesem Kampf, von diesem spirituellen Kampf zwischen Licht und Dunkelheit. Hier wird etwas transportiert von dem, was Johannes meint, wenn er sagt, die Dunkelheit konnte es nicht überwinden. Hier wird etwas transportiert von diesem Kampf zwischen unserem inneren Frieden, von dem wir ja merken, dass er so umkämpft ist. Dass wir ständig in irgendwelchen Kämpfen drinstecken, ganz egal, ob wir selbst daran beteiligt sind oder ob wir gar nichts dafür können. Hier wird etwas transportiert von diesem, dass das Licht nicht überwältigt werden konnte, von dem Kampf, in dem wir stecken zwischen unserer inneren Dunkelheit, zwischen unserer Verlassenheit, unserer Not, unserer Trauer und diesem Gegenstück dazu, diesem Licht. Das ist das, was Johannes damit meint. Nun aber, wie kommen wir denn dahin? Wie kommen wir denn dahin, dass die Dunkelheit in uns das Licht nicht überwältigen kann? Da sind wir ja in unseren Alltagen irgendwie sehr begrenzt. Also klar können wir uns da in den Vibe und in den Hype damit reinnehmen lassen. Klar können wir da irgendwie beten und tun, da kommen wir nachher auch noch hin. Aber irgendwie macht das ja zunächst einmal nicht, muss das ja zunächst einmal irgendwie transportiert werden in unser Leben. Und bevor wir da jetzt näher drauf eingehen, wie transportieren wir das in unsere Leben, wie transportieren wir das in unsere Dunkelheiten, möchte ich mit euch mir was bewusst machen. Und das Bewusstmachen knüpft da nochmal an, dass Johannes schreibt, dass Jesus ganz am Anfang war. Dass Jesus nicht startet mit diesem Babysein, ganz egal jetzt, wie die Windeln aussehen, sondern dass Jesus ganz am Anfang war. Dass Jesus der war, durch den alles erschaffen wurde. Und wenn wir uns das vorstellen, dass durch ihn alles erschaffen wurde, dann spüren wir etwas, wenn wir uns darauf einlassen, von dieser Macht und von dieser Kraft, die dahinter steckt. Ihr hattet ja letzte Woche hier in Ludwigshafen diesen sicherlich tollen Vortrag von diesem Herrn Schimmel, der da zum Universum da was referiert hatte. War da jemand von euch da gewesen bei diesem? Da hat man bestimmt was spüren können von diesen Kräften, die da im Universum irgendwie sind und von dieser Allmacht und von dieser Größe. Und ich habe letzte Woche schon ein Beispiel gebracht, aber ich mag das so sehr, darum bringe ich es jetzt diese Woche wieder. Wenn es um das Thema Kraft geht, da finde ich es sehr anschaulich, wenn wir uns die Fliehkraft vorstellen. Das kann man sich sehr gut vorstellen. Und was ich letzte Woche schon erzählt habe und jetzt nochmal sage, ist, er erinnert euch wahrscheinlich an dieses Spielplatzgerät, dieses Karussell, wo man da so drauf sitzen konnte. Ja? Also da ist da in dieser entsprechenden Rundung, ist es da, waren diese Holzbänke, da saß man drauf, hatte dann hinten im Kreuz, hatte man da diese Eisenstange, die rund lief und in der Mitte war dieser feste Teller. Und dann fing man dann an, so an diesem festen Teller zu drehen und das Karussell drehte sich immer schneller. Erinnert euch alle, oder? Ja, aber sicher. Und je nachdem, wie man da so drauf war oder nicht drauf war, fand man das cool und fand man das toll. Und dann wurde es immer schneller bis zu dem Punkt, wo man den Eindruck hatte, jetzt überschreitet es gerade so eine Grenze, jetzt ist es gerade nicht mehr lustig, jetzt wird es gerade einem übel oder das Kreuz ist irgendwie da so in diese Eisenstange reingekracht und man muss irgendwie, man ist so an dem Punkt zu überlegen, macht man jetzt gute Miene zum Spiel, zum bösen Spiel oder outet man sich als Weichei und sagt, mach mal kurz Stopp. Dieses total banale Beispiel zeigt etwas, was Kraft ist, in dem Fall die Fliehkraft. Kraft ist etwas, was von außen wirkt und was über uns hinweggeht. Was wir ein Stück weit gut finden, aber was wir spüren, was irgendwann auch völlig über uns geht und was uns einfach so mit hinwegspült. Ich habe letzte Woche auch das Beispiel gebracht von Wellen. Auch das ist ja, Wasserkraft ist ja auch so was total Immenses. Wenn man sich vorstellt, wie Staudämme gebaut sind, das ist ja unglaublich, wie viel Kraft da wie viel Kraft aufgewendet werden muss, um Wasser Kraft entgegenzusetzen. Das sind physische Kräfte, physikalische Kräfte. Und diese physikalischen Kräfte sind nichts im Vergleich dazu, was diese Kraft war und was diese Kraft ist, die diese Welt erschaffen hat und die von Anfang an da war. Und darüber möchte ich mit euch kurz nachdenken. Über diese Kraft und über diese Macht, die mit diesem Kommen Jesu hier in diese Welt wirkt. Die Folie kennen die schon, die letzte Woche da war. Dieses süße, knuddelige Baby, das transportiert nämlich sich selbst in seiner Göttlichkeit mit hier rein. Dieses süße, knuddelige Baby, das transportiert nämlich diese Herrlichkeit seines Selbst, seiner Göttlichkeit mit hinein. Wir müssen das aus uns hier nicht machen. Es wird von außen transportiert. Es ist Jesus, der sich selbst mit seinem Kommen auf die Welt seine Herrlichkeit mit hier reinbringt. Es ist diese Kraft und diese Macht, die uns es erlaubt, uns mit uns selbst zu versöhnen. Da, wo wir so gefangen sind in dem, was es uns dunkel macht. Da, wo wir so gefangen sind in dem, was es verhindert, dass wir diesen Schritt hinkriegen zu diesem lustigen Advent und zu diesem freudigen Advent. Da ist es Jesus selbst, der mit seiner Kraft uns mit uns selbst versöhnen will. Das geht manchmal nicht von heute auf morgen. Aber das ist diese Kraft von außen, die da wirkt. Wir dürfen da unseren Teil dazu beitragen. Und ich habe es letzte Woche schon erwähnt, dass wir nächstes Jahr hier einen Jüngerschaftskurs, wir haben noch nicht so einen schicken Namen dafür, dass wir da so einen Kurs anbieten wollen, an dem wir das einüben wollen, dass wir selbst die Menschen werden, die wir sein können. Aber das machen wir nicht aus uns. Das werden wir auch in diesem Kurs nicht aus uns machen. Der das in uns verändern muss, das ist diese Kraft und diese Macht des Gottes Jesus, der in diese Welt mit dieser Kraft hineinkommt. Und das ist nichts Romantisches. Dieses Drehen auf diesem Drehkarussell, das war nicht romantisch. Das war entweder saugeil oder es war total furchtbar, weil es um Kraft und um Macht geht. Und diese Kraft und diese Macht, die transportiert nicht nur sich selbst und versöhnt uns mit uns selbst, sondern sie versöhnt uns auch mit unserem Nächsten. Und wir haben letzte Woche schon geschmunzelt, als ich davon berichtet habe oder als ich das ausgeführt habe, dass ihr euch untereinander ja auch nicht unbedingt alle so super toll findet. Dass das ja ganz normal ist, dass man in der Gemeinde den einen oder anderen hat, wo man denkt, naja, also gut. Dass man in den Familien den einen oder anderen hat, bei dem man denkt, ah, na, wann ich den bloß schon sehe. Dass wir jetzt mit dem Advent und dem Weihnachten vielleicht manch einer jetzt schon den großen Grusel hat, wenn er weiß, wie soll ich denn diesen Abend mit der oder der Person rumkriegen. Das ist doch Realität in unserem Leben, dass wir nicht nur an uns selbst leiden, sondern dass wir auch daran leiden, dass die anderen so anders sind und eben so doof sind. Und das ist das, was Jesus damit hineintransportieren kann. Diese Kraft und diese Macht, um in Gemeinschaft aushalten zu können. Auch das ist meines Erachtens nichts Romantisches. Doofe Menschen bleiben doof. Aber es gibt eine Kraft und eine Macht, die es macht, dass man es aushält miteinander. Dass man Wege miteinander geht. Dass man Wege miteinander findet. Und das ist das, was Advent, das ist das, was Weihnachten, das ist das, was Weihnachten macht. Und an der Stelle, da muss ich zugeben, da hat dieses Bild seine Berechtigung. An dieser Stelle hat es seine Berechtigung, weil das, was mit Jesus kommt, was mit seiner Herrlichkeit, was mit seiner Kraft, was mit seinem Schöpfersein, mit seiner Göttlichkeit kommt, das kann man tatsächlich nicht besser ausdrücken als so. Okay, ihr Lieben, ich krieg die Kurve. mir war es wichtig, zunächst einmal euch eine Brücke zu bauen zu diesem überladenen Advent. Mir war es wichtig, euch eine Brücke zu bauen, denen eine Brücke zu bauen, die sich nicht auf diesen Advent freuen können. Die in diesem Ewigkeitssonntag, in diesem Totensonntag festhängen, aus welchen Gründen auch immer. Mir war es wichtig, ein realistisches Bild davon zu zeichnen, dass das, was wir meinen, was diese freudige Botschaft ist, dass das ganz stark kulturell geprägt ist und dass das sich nicht unbedingt deckt mit dem biblischen Befund. Aber mir war es auch wichtig, euch das zu skizzieren und euch auszuführen, dass mit Jesus tatsächlich das größte Geschenk, das man uns nur machen konnte, in diese Welt gekommen ist. Dadurch, dass er seine Herrlichkeit und seine Macht selbst mitbringt. Und jetzt lande ich mit euch mit der Frage, wie machen wir das für uns nutzbar? Wie können wir das, was wir ja eigentlich schon wissen, also da war ja jetzt kaum was dabei, was der ein oder andere sagen würde, das ist aber neu. Also wahrscheinlich das meiste von dem, was ich gesagt habe, wisst ihr ja. Die große Frage bleibt ja, wie machen wir das nutzbar, wenn wir nachher wieder nach Haus fahren? Und da möchte ich mit euch noch mal ein paar Verse weitergehen im Johannesevangelium. Das, was Johannes da berichtet, ist ja ein ganz anderer Zeitpunkt in dieser Jesusgeschichte als das, was er vom Anfang berichtet hat. Das, was da jetzt im Johannes 14 steht, skizziert eine Zeit in diesem Leben Jesu, wo er schon ganz lang mit seinen Jüngern unterwegs war. Das skizziert eine Zeit, in der die Jünger schon ganz viel erlebt hatten von dieser Macht und dieser Kraft. Sie hatten erlebt, dass Menschen geheilt werden. Sie hatten erlebt, dass Menschen keinen Rollator mehr brauchen, keine Rolle mehr brauchen. Sie hatten erlebt, dass selbst Tote auferweckt werden können. Und umso interessanter ist es, was wir in diesem Hintergrund da jetzt von Thomas hören. Aber wir fangen vorne an. Euer Herz erschrecke nicht. Eigentlich reicht dieser Satz schon für heute und für morgen und für unsere nächsten Wochen. Euer Herz erschrecke nicht. In eurer Dunkelheit, in eurer Not, in eurer Trauer, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. In meines Hauses, Vaters Hauses, sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann so euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf das auch ihr seid, wo ich bin und wo ich hingehe, den Weg dahin kennt ihr. Und jetzt kommt das, warum ich diesen Text so toll finde. Vers 5 spricht Thomas zu ihm. Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Ist das nicht interessant? Dieser Thomas hatte bis zu dem Zeitpunkt, wo er diese Frage stellt, so viel erlebt. Man könnte eigentlich davon ausgehen, dass er das hier zutiefst verinnerlicht hatte. Das mit dieser Macht und mit dieser Herrlichkeit und mit dieser großen Freude und mit dem vielen Spekulatius. Aber das, was er ganz ehrlich berichtet, ist, Herr, wir wissen nicht, wo es lang geht. Und da können wir uns mit hineinnehmen. Wir dürfen mit unserer großen Ratlosigkeit, wir dürfen mit unserer großen Not, wir dürfen mit all unseren Sorgen und all unserer Trauer uns da mit hineinnehmen lassen, in dieses Herr, wir wissen nicht, wo es lang geht. Und dann kommt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, das kennt ihr. Ein Schlüsselvers, und damit ende ich, ist meines Erachtens dieses glaubt an Gott und glaubt an mich. Wenn es euch so geht wie mir, dann wisst ihr, dass wir nicht die großen Glaubenshelden sind. Ich erschrecke so häufig in meinem Leben festzustellen, dass obwohl ich so viel schon mit ihm erlebt habe, dass immer dann, wenn es brenzlig wird, ich nicht an ihn glaube, dass mein Glaube nicht reicht, dass da Zweifel kommen, dass sich das alles völlig auf den Kopf stellt. Ich glaube, das Einzige, was an uns liegt zu tun, um diese Brücke zu überschreiten zwischen unserer eigenen inneren Situation und diesem herrlichen Advent und diesem Kommen Jesus, Ich glaube, die einzige Brücke, die wir zu gehen haben, ist die Brücke des Glaubens. Und dem gilt es, sich zu öffnen. Wir aus uns machen das nicht. Aber wir können uns dem öffnen. Wir können uns dem öffnen und wir können dem Ganzen ein Format geben. Und dazu möchten wir jetzt, während der Michi drei Lieder spielt und wir freudig mitsingen, dazu möchten wir jetzt Gelegenheit geben, um sich diesem Glauben zu öffnen. Wer mag, darf sich hier vorne so eine Kerze nehmen, darf sie anzünden und darf die mit nach Hause nehmen, ausgepustet selbstverständlich, und darf sich die auf den Tisch stellen und darf sich immer wieder dran erinnern lassen. Und dieses sich dran erinnern lassen ist etwa ein Ausdruck von Glaube, sich dran erinnern lassen, dass dieser Jesus der ist, der Macht und Kraft hat, unsere Leben zu verändern. Wer mag, darf sich hier vorne so ein Segenskärtchen ziehen. Manchmal braucht man ja einen guten Satz, der einem begleitet, der einem diese Kraft gibt zum Weitergehen. Und wer mag, darf zwischen, während diesen drei Liedern, die wir jetzt mit Michi singen, nach draußen kommen. Uwe und ich werden draußen an Tischen stehen und wir beten gerne für euch, da wo ihr merkt, dass ihr nicht mitkommt mit diesem Advent. Da wo ihr merkt, dass euch die Kraft, der Glaube, der Zugang, was auch immer fehlt. Da sind wir gerne bereit, für euch zu beten und euch zu segnen.